Mann, hat der ein tolles Aroma. Das ist ein Satz, den viele...
Das stimmt.
Den wirklich viele sagen, wenn sie Wein trinken.
Ja.
Und auf jeden Fall schon mal gehört haben.
Oder, ja, also, boah, ja, klassische Primäraromatik. Ja, 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 ja. Und du denkst dir so, ja, Bruder.
Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou.
Darum geht's heute. Also wir haben zu Aromen im Allgemeinen, ja, haben wir schon eine Folge aufgenommen, war die Folge 22, mhm, mit Martin Dating,
ja,
einem absoluten Weinsensorik-Experten, mhm, eine Koryphäe.
Ja. Koryphäe.
Und die Folge wird immer noch so gerne gehört, dass wir uns gedacht haben, wir machen nochmal eine Folge, mhm, und schauen nochmal drauf mit einem Tick mehr Detail.
Ja, und es wird heute eine absolute Praxisfolge. Wir nehmen euch mit und schauen uns nämlich gleich drei Weine beispielhaft an, also Learning by Doing. Wir haben jetzt hier so ganz klassische Rebsortenweine. Wir haben eine Scheurebe, wir haben Sauvignon Blanc und wir haben einen Tempranillo. In dem Sinne Learning by Doing.
Das heißt, wir brauchen erstmal volle Gläser.
Wir starten. Ich mache mal Neuseeland hier. Hör mal. Neuseeland, können sich jetzt vielleicht einige schon denken, was ich einschenke. Sauvignon Blanc, Sauvignon Blanc haben wir im Glas.
Ein neuseeländischen Sauvignon Blanc. Du hast gesagt Neuseeland, warum kann man sich da gleich denken, dass es ein Sauvignon Blanc ist?
Sauvignon Blanc, um mal weiter auszuholen, ist ja eine internationale Rebsorte, wächst demnach auf der ganzen Welt. Aber Neuseeland war das Land, das Sauvignon Blanc ja bekannt gemacht hat und auch dafür gesorgt hat, dass Sauvignon Blanc weltweit verstärkt nachgefragt wird. Die einen sagen jetzt, oh ja, super, ne, Sauvignon Blanc hat endlich so einen Hype gehabt. Aber viele andere Weingüter sagen auch, ja, war irgendwie nicht so cool, weil in Neuseeland natürlich eine ganz bestimmte Stilistik produziert wird. Und dabei kann Sauvignon Blanc sehr viele Stilistiken spielen. Mhm. Und ja, wir haben jetzt Sauvignon Blanc im Glas aus Neuseeland, aus Marlborough.
Und wir sagen erstmal Cheers.
Und wir sagen Cheers.
Willkommen in der Welt der Aromen.
Ja, und das ist ja jetzt auch wirklich hier gerade im Glasprogramm, ne?
Ja, so. Lass mich mal. Es wird spannend, weil du hast ja schon gesagt, Primär- bzw. Sekundär- oder Tertiär-Aromen, das ist so das Detail, in das wir heute reinsurfen.
Ja.
Vielleicht habt ihr es schon mal gelesen in so einer Weinbeschreibung, ne? Da steht dann so, der Duft zeigt die klassischen Primäraromen von Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, ja.
Was steckt dahinter, ist die Frage.
Ja, vielleicht tauchen wir nochmal ein, warum, nochmal so als kleiner Reminder, warum Aromen beim Wein eigentlich so wichtig sind.
Mhm.
Aromen sind im Grunde genommen nichts anderes als Duftstoffe, die einen Wein maßgeblich charakterisieren und die uns natürlich Aufschluss geben können über die Rebsorte, so wie jetzt hier beim Sauvignon Blanc, das ist ja ein Geschenk in Blindverkostung. Aber gibt uns natürlich auch Auskunft über die Herkunft, die Weinbereitung, das Alter und auch oft über das Weingut. Denn es gibt zum Beispiel Weingüter, die sind bekannt für die und die Stilistik und die Aromen. Also da weißt du, wenn du reinriechst, ah, das müsste jetzt Winzer, bla bla sein. So. Und auch wichtig zu wissen, 90% dessen, was man glaubt, bei Wein zu schmecken, sind in Wahrheit Aromen. Und diese Aromen sind nur riechbar, aber nicht schmeckbar. Ganz wichtig.
Ich habe jetzt das Glas immer noch in der Hand. Ich würde gerne mal einmal, also ich habe schon mal eine Nase genommen, aber gehen wir schon weiter mit dem Wein der Woche, oder?
Ja, riech mal rein. Das ist jetzt für mich ganz klar Rebsorte.
Mhm.
Na, also die Aromen geben mir jetzt hier sofort Aufschluss,
ja,
darüber.
Sauvignon Blanc ist auch relativ,
genau,
einfach.
Es ist ein,
ne,
Geschenk, ja.
Sauvignon Blanc erinnere ich mich vom Aroma, das werde ich nie vergessen, Katzenpipi. Ne?
Ja, wir haben zwei Aromastoffe, die bei Sauvignon Blanc dominieren, Methoxypyrazine und natürlich auch die Thiole. Und wenn die Thiole eine extrem hohe Konzentration haben, dann kann das halt in den Geruch von Katzenpipi gehen. Wir haben jetzt aber hier super viel Stachelbeere. Wir haben so, ich sag immer so ein bisschen Rasenmähersoße, also so frisch geschnittenes Gras auch.
Wie gesagt, in
und
Folge.
Auch sehr viel Stachelbeere und
was
Grapefruit.
Sagst du?
Stachelbeere. Mhm. Stachelbeere. Weiße Johannisbeere vielleicht auch ein bisschen. Ja.
Wie gesagt, in Folge 22 haben wir mit dem Herrn Dating schon exzessiv darüber gesprochen. Aber vielleicht kannst du noch mal in Erinnerung rufen, wie viele Aromen wir Menschen überhaupt wahrnehmen können.
Menschen sind in der Lage, was schätzen du, was erinnerst du dich noch?
Nee.
Weit mehr als 10.000 verschiedene Aromen zu erkennen.
Das ist schon schräg, ne? Also weil wenn du das jetzt so sagst, 10.000 ja, das schon, Aromen erkennen.
Das ist schon eine Hausnummer.
Ja. Ich glaube, da braucht man extreme Hilfe. Deswegen gibt es ja auch das Aromarad. Ne?
Ja, aber viele von uns, das muss man auch ganz klar sagen, also Hand aufs Herz, ne, viele von uns haben halt auch einfach verlernt, aktiv zu riechen und vor allen Dingen auch demnach unseren Geruchssinn zu schärfen, zu schulen. Also wann standest du das letzte Mal in der Stadt oder in der Bäckerei oder im Lebensmittelgeschäft und hast mal aktiv gerochen, hast mal versucht, aktiv die Gerüche wahrzunehmen? Und ich finde, das ist so eine faszinierende Welt, weil Gerüche charakterisieren ja nicht nur Speisen und halt wie auch hier Weine, sondern die können ja auch Erinnerungen wecken und uns auf einmal so katapultieren in eine ganz andere Zeit. Also ich finde, Aromen oder generell unser Riechorgan, unsere Nase, ich finde das also total spannend und faszinierend.
Ist gar nicht so lange her, letzte Woche, als unsere Nachbarin wieder ihr hervorragendes Gulasch gemacht hat unten. Dann riecht immer alles, wenn man reinkommt zum Entree, riecht alles halt nach diesem, also nicht nur nach Gulasch, aber es riecht, da bleibe ich mal stehen tatsächlich. Nehm eine Nase und denk nach, was ist da das Gulasch?
Aber zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel auch noch genau, wie es bei uns immer in der Küche gerochen hat, wenn mein Papa eine Jü angesetzt hat oder frischen Rotkohl gestampft hat oder so. Und was ja auch total interessant ist, um da nochmal so einen Schwenker zu machen, wenn wir zum Beispiel tagtäglich, weiß ich nicht, irgendeinem Gestank ausgesetzt sind, wir kriegen das irgendwann gar nicht mehr mit, weil oder bestes Beispiel Parfüm. Wie viele Leute nebeln sich ein?
Kennst du doch, wenn man im Flughafen durch diesen Duty Free Shop
die Schwelle, ne? Die Schwelle, also diese Reizschwelle, die kann halt eben extrem schnell steigen und auch sinken und dieser Gewöhnungseffekt kann enorm sein.
Aber dann nennen wir es mal aktives Riechen als Überschrift. Wie kann man das denn trainieren?
Aktiv trainieren, ja, also aktiv wieder anfangen zu riechen, zu schmecken, bevor, was ich auch total interessant finde, wenn ich so mit Freunden essen gehe, die wenigsten Leute, wenn sie sich die Gabel voll machen, riechen erstmal dran. Das ist schon ja ein Training, was du dreimal am Tag praktizieren kannst. Bevor du etwas isst, riech doch erstmal dran. Ob das der Schinken ist, der Käse ist, die Butter ist, ob das, weiß nicht, das frisch gekochte Essen ist. Also mal wieder, bevor ich schlinge und schnell esse, einfach mal einen Moment innehalten, so bescheuert es klingt, und einfach mal riechen. Und das hilft schon enorm. Oder wenn ich im Supermarkt stehe, wirklich mal, wenn ich einen Apfel in der Hand halte, vielleicht auch mal dran riechen oder an den Himbeeren riechen, am Salat, selbst Salat hat einen eigenen, Pilze, alles. Also das ist, man kann das jeden Tag im Grunde genommen praktizieren, wobei man auch hier natürlich fairerweise sagen muss, dass es Menschen gibt, die haben ein Talent und es gibt Menschen, die haben kein Talent. So.
Und talentfreie, du gehörst zu dem mit Talent, ich bin mir sicher.
Nein, es gibt wirklich Menschen, die können besser riechen und es gibt Menschen, die können halt eben nicht so gut riechen. Tatsache ist aber, dass wir unseren Geruchssinn tagtäglich richtig gut
jetzt demotivieren nicht gleich. Du hast ja jetzt gerade eben motiviert, indem du gesagt hast, jeder kann es trainieren. Also man kann es wirklich tagtäglich einfach bewusst wahrnehmen. Das ist, glaube ich, das,
richtig,
was man sagen
richtig
muss. Ja. Lass uns mal Aromen in Gruppen einteilen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt.
Also Aromen im Wein oder ganz grundsätzlich Aromen kann man in verschiedene Aromagruppen einteilen, die einem ganz einfach helfen können, Weine gezielt zu beschreiben. So, um Aromen besser einordnen zu können, empfiehlt es sich zum Beispiel, gerade so am Start seiner Weinkarriere mit einem Aromarad zu arbeiten. Das ist so ein visuelles Hilfsmittel und teilt Aromen einfach systematisch in Gruppen ein, wie zum Beispiel blumige Aromen, fruchtige Aromen, vegetabile Aromen, erdige Aromen, Gewürzaromen, Röstaromen, animalische Aromen, blablabla. Ja, so. Und das ist halt einfach super, weil manchmal denkt man ja, ich kenne den Geruch, aber ich kann es gerade einfach nicht zuordnen. Und dann hilft einfach nur der Blick auf dieses Aromarad und dann geht auf einmal so ein Lämpchen an.
Und das Tolle ist, ihr müsst es nicht bestellen.
Nein.
Wir haben euch ein Cheers Aromarad vorbereitet.
Ja.
Den Link findet ihr in den Shownotes. Ja, das ist ein PDF, könnt ihr runterladen.
Ja.
Und das ist ein perfektes, detailliertes Aromarad, was ihr nutzen könnt.
Perfekt.
Wir würden uns freuen, wenn ihr übrigens nochmal ein Feedback gibt.
Ja, ob es geklappt hat. Ja. Also einfach euch ziehen in den Shownotes und dann mal einen Wein verköstigen. Und dann könnt ihr uns mal Feedback geben hier, ob das was gebracht hat. So, und jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt haben wir viel geredet, ne?
Richtig. In den Beschreibungen, also Weinbeschreibungen, da liest man oft von Primär-, Sekundär- oder auch Tertiäraromen.
Mhm.
Das musst du nochmal erklären.
Also die Herkunft bzw. die Entstehung der Aromen wird ganz grundsätzlich immer in drei Gruppen unterteilt. Wir starten mit den Primäraromen, wird auch oft Sortenaroma genannt, befindet sich hauptsächlich in der Beere. Und das sind die Aromen, die eine Rebsorte maßgeblich charakterisieren. Also, wir haben jetzt hier unseren Sauvignon Blanc. Wir wissen, wir haben Methoxypyrazine, wir haben Thiole. Und diese Aromastoffe, die sich in der Beere befinden, sind für den Duft zum Beispiel nach grüner Paprika, frisch geschnittenes Gras oder schwarze, weiße Johannisbeere, Stachelbeere verantwortlich. Also das sind die Aromen, das ist das typische Sortenaroma, das man eigentlich im Wingert, also im Weinberg vorfindet, innerhalb der Beere, Fruchtfleisch, Beerenschale.
Primäraromen.
Jetzt können wir ja auch nochmal unseren Wein nehmen. Wir haben ja gesagt, es wird eine Praxisfolge. Wir haben jetzt im Glas, wie gesagt, Sauvignon Blanc aus Neuseeland, Marlborough. Und das ist halt ein Wein, wie er eigentlich nicht sortentypischer sein könnte. Also das ist ein super Wein zum Lernen. Was macht Sauvignon Blanc plakativ hergestellt eigentlich aus? Also wir haben jetzt hier Stachelbeere, typisch Sauvignon Blanc. Wir haben weiße Johannisbeere, gar nicht so die schwarze Johannisbeere, sondern eher so weiße Johannisbeeren. Das heißt, wir befinden uns hier eher so auf der thiolischen Seite. Es ist ein sehr ausgewogenes Verhältnis zwischen grünen und, sage ich jetzt mal, exotisch-fruchtigen Noten. Und wir haben aber auch so dieses grün-aromatische von Stachelbeeren und halt eben auch so was leicht Grasiges.
Ja, das Grasige ist ganz deutlich. So frisch Grasiges.
Aber auch ein bisschen grüne Paprika dann, ne? Geschmacklich, ne?
Geschmacklich auf jeden Fall.
Ja, also wenn du eine Blindverkostung hast, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Das ist ein Geschenk. Da muss man ganz klar sagen.
Schade, dass wir heute keine Blindverkostung haben. Dann hätte ich mal gewonnen.
Und das ist natürlich, und warum das natürlich hier auch so extrem in die Nase geht, liegt ganz einfach daran, dass Sauvignon Blanc natürlich zur Familie der Bouquet- bzw. Aroma-Rebsorten gehört. Das heißt, das sind Rebsorten, die allesamt ein sehr markantes, aber natürlich auch stets individuelles Aroma je nach Rebsorte aufweisen. Unser zweiter Wein ist zum Beispiel die Scheurebe. Können wir gleich mal daneben machen. Den habe ich jetzt nur als zweiten geparkt, weil der lieblich ausgebaut ist. Wir haben mit trocken angefangen. Da können wir auch nochmal das im Vergleich. Ist, glaube ich, nicht ganz so aromatisch wie der Sauvignon Blanc aus Neuseeland.
Also das ist die Scheurebe, ne?
Das ist die Scheurebe. Riecht so ein bisschen wie so ein Zitronenmeringue.
Aber da hilft das Aromarad halt auch, ne? Weil man dann so in die, du hast ja also vorhin angesprochen, jetzt, in die Gruppierung geht, so.
Genau, du würdest jetzt hier mal reinriechen.
Dann habe ich, da würde ich sagen,
also das er ist hier so zitrische Noten.
Das Fruchtiges.
Fruchtig, ja, auf jeden Fall.
Und dann
Fall.
Kann man das wieder aufklustern, ne?
Ja. Und dann wäre ich bei Zitrus, also wirklich so, ich finde fast schon so wie so, oder auch Lemon Curd, ne?
Ja, aber es riecht wie Zeste, wie so ein Zitronenzeste auch richtig.
Aber so eine süße Zeste, keine.
Ja, stimmt.
Weil da hast du ja dann auch wieder
aber
bei Zitronen.
Das also, habe ich da gar nicht. Das
also wenn du dann richtig nerdy wirst, dann kannst du auch noch sagen, ja, riecht nach Zitrone, aber was ist da für eine Zitrone?
Aber was hast du denn da
ist
noch in der
Unreife,
Nase?
Eine Unreife, eine Reife oder eine Überreife, bitte?
Ja, was hast du noch in der Nase jetzt bei der Scheurebe? Das überlagert schon ganz schön, ne?
Also jetzt gerade habe ich fast nur Zitrus, aber vielleicht auch ein bisschen so blumige Aromen. Das ist leicht florale, aber ganz dezent.
Das war die Scheurebe. Was mich interessiert, was sind denn jetzt die Sekundäraromen?
Also Primäraromen, haben wir gesagt, ist das typische Sortenaroma. Und die Sekundäraromen, die werden auch genannt Gärungsaromen. Das sind Aromen, die während der Gärung durch Hefen oder zum Beispiel auch Bakterien entstehen. Und dazu gehört beispielsweise der Duft von, riecht blöd gesprochen, Eisbonbon. Das sind Aromen, die sich während dem Gärungsprozess entwickeln, nämlich durch eine sehr kalte Vergärung.
Okay.
Und diese Eisbonbon-Aromatik, die oft eher als negativ angesehen wird, ist auch als Kaltgäraromatik bekannt. Aber wenn wir an Hefen und Bakterien denken, also alle Prozesse, die während der Gärung entstehen und sich daraus Töne entwickeln, das kann zum Beispiel auch ein Hefelager sein. Wobei man da ein bisschen differenzieren muss zu den Tertiäraromen. Wann findet das Hefelager statt? Ist das noch während der Gärung fein Vollhefelager oder ist das schon abgeschlossen? Weil alles, was nach der Gärung stattfindet, was die Lagerung betrifft, das fällt dann eigentlich unter das Reifungsaroma, unter die Tertiäraromen.
Okay, aber das sind Aromen, die zum Beispiel jetzt bei Sprudel dann sehr stark vielleicht ja. In der Nase sind.
Beispielsweise, wenn wir Schaumwein haben, der mit der traditionellen Flaschengärung hergestellt wird. Die Gärung ist abgeschlossen, die Hefen fallen zu Boden und der Wein, beziehungsweise der fertige Schaumwein, wird noch weitere Monate oder auch Jahre auf der Hefe gelagert. Dann sprechen wir da aber eher von Tertiäraromen. Ein weiteres Beispiel für die Sekundäraromen, also für diese Gärungsaromen, wäre vielleicht auch, wie vergäre ich den Wein, spontan oder mit Reinzuchthefen? Denn das sind ja Hefen, die entweder zugesetzt werden oder halt eben natürlichen Ursprungs sind. Und das sind natürlich auch Prozesse, die den Wein verändern. Also wenn wir von einer ausgeprägten Reinzuchthefen-Aromatik sprechen würden oder sagen würden, ah, der hat eine Sponti-Nase, dann sind das auch Sekundäraromen, weil sie während der Gärung durch die Aktivität von Hefen oder halt eben Bakterien entstehen. Das ist wichtig zu unterscheiden. Oft werden die Sekundäraromen und Tertiäraromen, weil das ein sehr schmaler Grat ist, gerne in einen Pott geworfen oder halt auch falsch erklärt.
Ja. Okay, verstehe.
Und jetzt können wir nämlich den Rotwein machen. Dann da würden wir jetzt wirklich sprechen von den Tertiäraromen. Wir haben nämlich hier einen Tempranillo aus La Mancha mit der...
Also 100% Tempranillo.
Ja, mit der Bezeichnung Crianza und kommt aus 2021, also Rotwein.
Da gibt es wahrscheinlich auch so ganz sortentypische Aromen, oder?
Da gibt es natürlich sortentypische Aromen. Also Crianza muss man ganz klar sagen. Crianza ist ja im Grunde genommen nach Reserva und Gran Reserva einer dieser Bezeichnungen, die man auf dem Etikett finden kann, die einem Aufschluss geben über die Lagerung des Weins im Kleinholzfass und auf der Flasche vor Markteintritt. Bei Crianza ist dieses Holzfasslager verhältnismäßig kurz im Vergleich zu Reserva oder Gran Reserva. Und einen Crianza beschreibt man im Allgemeinen immer, nämlich mit der perfekten Balance zwischen sortentypischem Aroma, also dem Aroma für Tempranillo. Jetzt haben wir zum Beispiel viel Kirsche drin.
Ich wollte gerade sagen, Kirsche wäre das Vollgas. Erste, was mir die ganze Zeit auf der Zunge lag.
Und dann hast du aber auch so dieses leicht vanillige, das vielleicht auch so ein bisschen Zedernholz, vielleicht auch so ein bisschen Tabak.
Tabak.
Ja, und diese Tabakaromen, die kommen durch die Lagerung im Kleinholzfass. Und dann sprechen wir wieder vom Tertiäraroma.
Okay, und da ist bei mir immer so, wenn das im Extremum ist.
Tabak ist extrem, gell, aber angenehm, ne? Aber das ist Holz, und deswegen, das ist, wobei man da zum Beispiel auch sagen muss, ja gut, wie hatten, wenn wir jetzt bei Crianza sagen, dann sagen wir ja gut, die Lagerung fand nach der Gärung im Kleinholzfass statt. Wenn ich aber natürlich meinen Wein schon ausbaue, also vergäre im Kleinholzfass, dann ist auch wieder da der schmale Grat zwischen Sekundär und Tertiärarom.
Aber mit dem Tabak ist spannend.
Ist weil, witzig, ne?
Ja, ein Freund von mir hat früher Pfeife geraucht.
Ja, Vollgas.
Und genau das ist das, was der immer sich da reingesteckt hat in das kleine Pfeifchen. Das ist
aber
lustig.
Aber das ist so eine Symbiose aus, ja, wir bauen im Holz aus, also wir vergären im Holz, aber wir lagern den Wein natürlich am Ende noch zur Komplexitätsgewinnung und zur Harmonisierung der Aroma-Inhaltsstoffe in einem Kleinholzfass. Und dann sprechen wir ganz klar von den Tertiäraromen.
Und ist Aroma eigentlich immer nur das, was wir in der Nase haben oder gehört die Geschmackssensorik dann auch zum Aroma dazu? Also kann man ein Aroma empfinden und bewerten, ohne dass man probiert? Mit der Zunge, mit den Lippen, im Mund?
Ja. Wir haben ja auch eben schon gesagt, 90% von dessen, was man glaubt, eigentlich zu schmecken, ist das Aroma. Wenn du dir jetzt die Nase zuhältst, dann kriegst du vom Wein nichts mehr mit. Dann kriegst du vielleicht noch die texturale Fülle mit. Du hast vielleicht noch ein Empfinden für Alkohol, Zucker, auf jeden Fall, also für die Süße und für die Säure. Aber du kriegst aromatisch nichts mehr mit.
Ich versuche mal zusammenzufassen und du ergänzt bitte.
Ja.
Also, Aromen sind wichtig, kann man erstmal sagen. Ausrufezeichen. Essentiell.
Essentiell.
Also, sie charakterisieren den Wein und dadurch erkennen wir die Rebsorte, Herkunft und auch die Herstellung.
Mhm.
Richtig?
Mhm.
Die Gruppen, über die du gesprochen hast, Aromagruppen, helfen bei der Beschreibung. Mhm. Also, wir haben es erwähnt, blumig, fruchtig, was hast du noch gesagt?
Blumig, fruchtig, erdig, gewürzig, rüstig, animalisch, balsamisch, wir haben alles. Alles
und
ist dabei.
Es gibt drei Kategorien von Aromen, haben wir alle erwähnt und jetzt ausführlich drüber gesprochen im Detail. Erstens Primäraromen, das sind die Aromen, die direkt aus der Traube stammen.
Mhm.
Die wir auch eigentlich so zuerst mit der Nase im Glas erkennen.
Ja, und vor allen Dingen muss ich hier vielleicht auch noch ergänzen, dass das natürlich die Aromen sind, die wir auch oft im Einstiegsbereich halt einfach finden, die einen Wein charakterisieren. Also wenn ich jetzt einen Brot- und Butterwein kaufe, da steht nur Riesling drauf, dann erwarte ich halt auch, dass der Wein halt Riesling ist und wie Riesling riecht und auch wie Riesling schmeckt. Wenn wir natürlich an die oberen Geschosse gehen, wo halt einfach Gärung ganz großes Thema ist. Wie wurde der Wein ausgebaut? Wie wurde der Wein anschließend gelagert? Da spielt dieses sortentypische Aroma gar nicht mehr so eine große Rolle. Also das, weißt du so, also Brot- und Butterweine, wenn die Rebsorte draufsteht, ja, gib ihm sortentypisch. Ja, also steht Riesling drauf, ist Riesling. Aber je krasser ich werde mit Ausbau oder je größer die Rolle von Ausbau und halt eben auch Lagerung spielt, desto eher verschwimmt so dieses sortentypische Aroma. Also es ist immer noch präsent, keine Frage, aber es wird einfach komplexer. Ja.
Dann Sekundäraromen, hast du erklärt, entstehen während der Gärung.
Gärungsaromen durch Hefen und Bakterien, ganz wichtig.
Und die Tertiäraromen, also das sind die Aromen, die sich durch die Reifung entwickeln.
Ja, also übersetzt einfach Reifungsaromen, ja.
Und nochmal der Hinweis, das Aromarad ist eine tolle Hilfe, ohne das wäre ich komplett aufgeschmissen. Wir haben ja gelernt, der Mensch kann eigentlich bis zu 10.000 Aromen erkennen.
Ja.
Ne? Aber mit diesem Aromarad habt ihr durch diese Gruppierung so die Möglichkeit, euch immer so ein bisschen weiter zu hangeln.
Ja.
Wir haben es euch hier in den Shownotes sozusagen bereitgestellt. Ja. Das ist ein PDF, ganz normal. Unser Cheers Aromarad. Und da kann man sich dann, genau wie wir es heute gemacht haben, mit dem Sauvignon Blanc, mit der Scheurebe oder Tempranillo, man kann sich dann so ein bisschen, ne, entlang hangeln.
Richtig, richtig, richtig. Ist wirklich sehr praktisch. Und erinnert euch das nächste Mal, wenn ihr euren Teller leer löffelt, erstmal riechen, bevor ihr in die Futterluke geht.
Und einen haben wir noch. Unser Blick ins ABC,
ja,
zusammen mit dir. Auch das, wieder so eine Floskel. Du, der mussiert, ja. Was der mussiert.
Ja.
Ne? Was heißt das denn? M wie mussieren.
Lou's Weinlexikon.
Der Begriff mussieren leitet sich vom französischen mousse, also Schaum, ab und beschreibt einfach nur das Aufsteigen feiner Kohlensäurebläschen in Schaumwein wie Champagner, Cremant oder Prosecco. Und wird oft so mit Frische und Eleganz assoziiert. Oh mein Gott, der hat aber schöne Bläschen, der mussiert aber ganz besonders heute. Und trägt aber tatsächlich maßgeblich zum sensorischen Erlebnis bei, das kann man durchaus sagen. Wo man drauf achten sollte, ist bei Stillwein, also wenn ältere oder insbesondere auch jüngere Rot- und Weißweine plötzlich mussieren. Also die schenkst du ein und du denkst so, puh, bisschen viel Schaum und puh, bisschen irgendwie sprudelig. Dann kann das zum Beispiel ein Anzeichen für eine unerwünschte Nachgärung in der Flasche sein. Und das ist dann zumindest in meiner Definition von Wein ein Weinfehler. Und ich bin dann immer nicht ganz kühn, das zu trinken, weil ich einfach meistens weiß, worauf es zurückzuführen ist. Und mir geht es dann am nächsten Tag nicht so toll, wie bei der Maus halt eben auch. Also unerwünschte Nachgärung in der Flasche, wenn es bei älteren oder auch jüngeren Rot- und Weißwein anfängt zu blubbern. Weißt, es kann zum Beispiel auf einen erhöhten Restzuckergehalt, weißt du, Gärung irgendwie. Und das ist dann halt eben nicht so cool. Und es trübt auch so ein bisschen, es trübt tatsächlich negativ den sensorischen Eindruck eines Weins oder kann ihn negativ trüben.
Du, Scheurebe, Sauvignon Blanc oder Tempranillo? Womit stoßen wir an jetzt zum Ende?
Ich würde sagen, dem Tempranillo.
Ja? Mhm. Dann sage ich Cheers. Für euch, wenn ihr noch keine Glocke aktiviert habt, die Folge kommt immer montags. Eine neue Cheers-Folge. Montag ist sozusagen der Cheers-Tag. Wir würden uns freuen und auch, wenn ihr das Ganze natürlich mit euren Freundinnen und Freunden teilt, damit unsere Cheers-Community wächst. Und
sharing is caring.
Richtig, 5 Sterne. Ne? Wenn ihr Fragen habt, cheers@edeka.de, ganz wichtig.
Oder slidet unsere DMs auf Instagram.
Du hast es
richtig drauf. Und allen Social-Media-Kanälen, die wir sonst noch so bedienen. Und ja, hör uns.
Bis
es war nett
Woche
mit
Montag,
euch.
Ne?
Bis nächste Woche.
Ja.
Immer wieder montags.
Cheers.
Tschüss.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.